SWR 2 Forum.
Sündenfall Telekom? Wie sinnvoll sind Privatisierungen von Staatseigentum? Mein Name ist Geli Hensoldt. Vor 25 Jahren ist die Telekom an die Börse gegangen und mit ihr Millionen deutscher Anlegerinnen und Anleger. Für kurze Zeit zumindest wurde aus den eher risikoscheuen Deutschen ein Volk von Aktionären. Allerdings war der Telekom-Börsengang für sie nur ein kurzer Rausch. 2000 platzte die Internet- und Kommunikationsblase und viele, viele deutsche Sparer, Sparerinnen verloren viel, viel Geld. Eine Folge, viele Deutsche fassten Aktien danach erstmal nicht wieder an. Die Zahl der Aktionäre sank von fast 10 auf unter 7 Millionen. Die Privatisierung der Telekom war auch der Auftakt für eine Privatisierungswelle in Deutschland. Die Überzeugung dahinter, der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Aber stimmt das tatsächlich? Wie gut stehen die privatisierten Unternehmen und Branchen heute da? Welche Fehler hat die Politik bei den Privatisierungen gemacht? Und was hat sie vielleicht daraus gelernt? Das wollen wir jetzt diskutieren in diesem SWR2-Forum und zwar mit Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit Professorin Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät, und mit Tim Engartner. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Staat im Ausverkauf«. Herr Engartner, gehören Sie denn auch zu denen, die von der Telekom bitter enttäuscht wurden?
Nun ja, ich hatte seinerzeit aufgrund meines noch fast jugendlichen Alters nicht die Gelegenheit, T-Aktien zu kaufen. Aber ich weiß sehr wohl, dass im Freundes- und Bekanntenkreis meiner Eltern damals die T-Aktie gefeiert wurde und tatsächlich ein Volk der Aktionäre heranzuwachsen begann. Allerdings strahlt das magentafarbene T nicht mehr ganz so grell. Wenn wir uns anschauen, was den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes in Deutschland angeht, was den Börsen- oder Aktienkurs der Telekom-Aktien angeht, dann muss man schon sagen, war das kein Feuerwerk, was nachhaltig war. Und die seinerzeitigen Werbebotschaften von Manfred Krug sind quasi sang- und klanglos verklungen. Und das lässt einen skeptisch blicken auf das, was mit der Privatisierung der Telekommunikationsdienstleistung passiert ist. Zumal, wenn ich das noch anfügen darf, während wir als Kunden der Deutschen Telekom AG vielleicht von gesunkenen Preisen profitiert haben, gesunkenen Tarifen, muss man sagen, dass die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes in Gestalt gesunkener Tarife über höhere Steuern und Sozialabgaben für den Stellenabbau der Telekom, für die Pensionslasten, aber auch für die Ausgründung von Beschäftigten in sogenannte Personalservice-Agenturen uns durchaus teuer zu stehen gekommen ist.
Herr Barth, Herr Engartner hat gerade der Telekom, der Aktie, dem Börsengang ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Man muss auch sagen, klar, diese Werbekampagne von Manfred Krug, an die sich viele von uns erinnern, die war wahnsinnig erfolgreich. Rund 10 Millionen Menschen haben die Aktie gekauft, aber die sind eigentlich alle bitter enttäuscht worden und haben eben auch viel Geld verloren. Was würden Sie denn sagen, wie groß ist dieser, ich sag mal, Traumatisierungseffekt auch immer noch?
Es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte, die wir bei der Privatisierung damals uns angucken müssen. Das eine ist erstmal die Marktöffnung. Wir kamen aus einer Zeit des Monopols. Das Postministerium hat Telefonleitungen bereitgestellt und man durfte höchstens noch die Farbe des Telefons sich mit auswählen. Der Wettbewerb und die technische Entwicklung haben dazu geführt, dass wir eine völlig andere Dynamik mit haben. Sowohl auf der technischen Seite, aber auch in dem Unternehmen oder in den Unternehmen, die da sind, selber. Das ist der große Gewinn des Wettbewerbs und der Liberalisierung und dann auch der Privatisierung dieses großen Anbieters. Ob das immer für den Investor, den privaten Investor, ein Erfolgsmodell ist und ein Gewinn ist, das ist dann in der Tat eine ganz andere Frage nochmal. In dem Fall war es das nicht unbedingt. Für diejenigen, die ganz am Anfang eingestiegen sind, immer wieder ihre Gewinne mitgenommen haben bzw. neu investiert haben, hat sich das gelohnt. Für diejenigen, die dann im zweiten und dritten Börsengang, also als die Preise für die Aktien nochmal deutlich höher waren, viel Geld investiert haben, hat sich das nicht gelohnt. Und insofern war das in der Tat für dieses Nebenziel, was damals verfolgt wurde, die Aktienkultur zu stärken, das platzte dann in der New Economy Blase und war sicherlich eher ein Negativbeispiel.
Frau Schnitzer, auf der Habenseite hat Herr Barth gerade zumindest diese technische Dynamik verbucht, die eben durch die Privatisierung der Telekom entstanden ist. Wie fällt denn Ihre, ich sag mal, Privatisierungsbilanz bei der Telekom aus?
Lassen Sie sich erstmal ein kurzes Wort noch sagen zu dem Thema Aktien. Ich glaube, was das Beispiel Telekom gezeigt hat, ist, dass es immer verkehrt ist, nur auf eine Aktie zu setzen. Und das ist etwas, was wir auch heute den Menschen erklären müssen. Man kann mit Aktien Geld verdienen, aber man muss sein Portfolio diversifizieren. Das heißt, man muss breit gestreut Aktien kaufen. Und an der Stelle war es tatsächlich damals ein schlechter Ratschlag, die Menschen dazu zu bringen, genau auf nur eine Aktie zu setzen. Denn es gibt immer Risiken. Das vielleicht als erstes. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher war das tatsächlich eine extrem gute und wichtige Entwicklung, dass es hier auf einmal Wettbewerb gab, dass es ein privates Unternehmen gab, das Kosten gesenkt hat, Preise gesenkt hat, neue Produkte eingeführt hat. Ich will das an einer kurzen Anekdote schildern. Ich war Anfang der 90er Jahre lange in Amerika und habe von dort aus die Verwandtschaft angerufen. Die waren alle ganz aufgeregt und wollten eigentlich, nachdem ich gesagt habe, ich bin gut angekommen, alles ist gut, gleich wieder auflegen, weil es war ja offensichtlich, dass das unglaublich teuer war zu telefonieren. Nur von USA aus war es überhaupt nicht teuer. Da waren die Tarife sehr viel günstiger. Das hat also in Deutschland sehr lange gedauert und eigentlich dann eben erst mit der Privatisierung der Telekom und dem Wettbewerb, den es dann allmählich auch gab, dass die Preise gesunken sind. Zweites Beispiel, in Amerika gab es zu dem Zeitpunkt schon schnurlose, kabellose Telefone. Die waren in Deutschland verboten. Wir haben damals eins eingeschmuggelt. Ich hoffe, das ist verjährt. Ich kann dafür nicht mehr belangt werden. Aber wir haben eins eingeschmuggelt und haben es hier verwendet, weil es hier ein solches damals noch gar nicht gab. Das ist alles erst gekommen, als die Telekom privatisiert wurde.
Trotzdem, Herr Enkertner, sagen Sie ja, diese Privatisierung hat einen Preis und der ist auch ziemlich hoch. Können Sie das noch mal kurz erklären? Das alles, was wir von Herrn Barth und Frau Schnitzer gerade gehört haben, das würden wir ja erstmal auf der positiven Seite quasi einordnen.
Ja, jetzt haben wir verstärkt die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Blick genommen, aber die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher sind ja auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und die Ausgründung der Beschäftigten, sogenannte Personalserviceagenturen, was es bei der Telekom wie auch bei der Deutschen Post AG gegeben hat, kostet halt seinen Preis, weil teilweise in den Telekommunikationssektoren, denken Sie an die ganzen Callcenter bei den vielfältigen Anbietern, die wir haben, natürlich viele Mini-, Midi- und Multijobber gibt, in Kurzzeit- und Leiharbeitsverhältnissen tätig sind oder auch über Tarifagenturen beschäftigt sind, die also noch als Aufstockerinnen und Aufstocker teilweise zum Amt gehen müssen. Also die Beschäftigungsbedingungen haben sich im Telekommunikationssektor massiv nochmal verschlechtert. Die Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse ist eine Folgewirkung. Und wenn man die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zugrunde legt, muss man einfach zu der Erkenntnis kommen, dass wir zwar über die Tarife als Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet worden sind, aber an anderer Stelle eben über die Sozialversicherungspflichtigen, über die Sozialversicherungsabgaben und die Steuern dafür zur Kasse gebeten worden sind.
Ja, wobei das, was Sie jetzt erwähnen, Personalserviceagenturen und die Beschäftigungsgesellschaften, die ja einen Schritt waren, um den riesigen Beschäftigungsüberhang, den es da gab, mit abzubauen. Das ist ja keine Konsequenz der Tatsache, dass es ein privates Unternehmen ist, sondern das zeigt ja eigentlich die Ineffizienz, die wir vorher im System mit gehabt haben.
Diese Kosten waren auf jeden Fall zu tragen. An der Stelle ging es tatsächlich darum, Kosteneffizienz zu steigern, indem man in Zukunft günstiger produziert, die Dienstleistungen anbietet. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund, warum man überhaupt privatisieren will, weil der Staat als Unternehmer typischerweise nicht so kosteneffizient arbeitet, wie das ein privates Unternehmen tut.
Herr Enkertner, ist der Staat kein guter Unternehmer, der nachlässig mit Geld umgeht und die Folgen tragen dann doch irgendwie wir alle?
Also ich bin ja nicht dafür, dass wir staatliche Weingüter brauchen oder ich bin auch dafür, dass die Genehmigungsverfahren bei den Bauämtern beschleunigt werden. Ich weiß auch, dass es Ineffizienzen in der öffentlichen Verwaltung gibt, aber ich glaube eben schon, dass wir sehr genau hinschauen müssen. Und ich darf auch erinnern, wenn Sie die Frage so global stellen, ob der Staat ein guter Unternehmer ist. Es gibt gerade weitreichende Studien aus den USA und auch aus Großbritannien zu der Frage, ob nicht der Staat vielleicht doch ein guter Initiator ist für Unternehmertum. Also wenn wir an GPS denken, wenn wir an die Erfindung des Internet denken, wir jetzt nicht mit der Raumfahrttechnik noch um die Ecke kommen, aber es gibt viele basale Infrastrukturen, die geschaffen werden müssen, damit Wettbewerb überhaupt möglich ist. Also dass wir in Deutschland nach wie vor ein nicht funktionierendes Glasfaserkabelnetz haben, ist ein großes Versäumnis der Ära Kohl, was wir bis heute nicht eingeholt haben. Und man sieht bei der Bahn, beim Gesundheitsmarkt, überall knarzt es auf den Märkten und wir sehen Dysfunktionalitäten des Marktes und das ist ein Ergebnis des Credos des schlanken, man könnte auch sagen des magersüchtigen Staates.
Braucht der Staat also doch an der einen oder anderen Stelle wieder mehr Speck auf den Rippen?
Ja, das würde ich wohl so sehen. Wie gesagt, nicht in jedem Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gab es funktionierende Strukturen oder gibt es funktionierende Strukturen, aber wenn wir uns anschauen, wie der Postmarkt organisiert ist mit der Demontage von Briefkästen, der ausbleibenden Postzustellung an Privathaushalte mit einem steigenden Briefporto. Auf dem Verkehrsmarkt gibt es gewaltige Ineffizienzen. Sie sehen die Debatte, die derzeit unter den künftigen Koalitionären um die Bahn ausgetragen wird. Im Gesundheitssektor erleben wir es gerade in sehr weitreichender Art und Weise, was es heißt, wenn man Gesundheitseinrichtungen privatisiert und auf Effizienz trimmt, auf betriebswirtschaftliche Effizienz, das sei auch an der Stelle nochmal gesagt, also das Imperativ des Marktes nicht in volkswirtschaftlicher Weise gedacht, sondern eben auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen reduziert. Und beim Wohnungsmarkt, das wird jeder, der in einem städtischen Ballungsgebiet wohnt, unterstützen können. Wir haben 1987 noch über 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland gehabt. Mittlerweile sind wir bei etwa 1 Million. Und die Mietpreisspirale kennt nur noch eine Richtung, nämlich die nach oben, jedenfalls in den großen Universitäts- und Metropolregionen. Und das muss uns allen zu denken geben, dass der Markt eben nicht immer funktioniert. Und das kommt in der politischen Debatte auch gerade unter den Vorzeichen der Regierungsbildung eindeutig zu kurz.
Vielleicht darf ich an der Stelle einfach mal versuchen zu erklären, warum man überhaupt staatliche Unternehmen hat. Und da muss man sagen, es gibt einfach Bereiche, in denen es nicht sinnvoll ist, mehrere Unternehmen zu haben. Man spricht da von einem natürlichen Monopol. Das sind Bereiche, wo es beispielsweise ein Netz braucht. Und so war das früher in der Telekommunikation. Es gab ein Telefonleitungsnetz. Das ist auch nicht sinnvoll, die zweimal zu verlegen. Und dann ist die Frage, wenn es da einen natürlichen Monopolisten gibt, dann möchte man nicht, dass das ein privates Unternehmen ist, das uns dann abkassiert. Deswegen hat man in dieser Situation typischerweise staatliche Unternehmen gewählt. Oder, wenn es doch ein privates Unternehmen ist, dieses Unternehmen reguliert. Und wir haben aber jetzt festgestellt, deswegen kam es überhaupt zu dieser Privatisierung, dass manchmal sich die Technik verändert und auf einmal es kein natürliches Monopol mehr ist. So war es bei der Telekommunikation. Da gab es auf einmal sowas wie Mobilfunk. Da braucht man gar nicht mehr dieses Netz. Das heißt, es gab auf einmal die Chance, überhaupt Wettbewerb zu haben. Dann braucht man nicht mehr das Unternehmen staatlich zu führen. Und das Zweite, was dazugekommen ist, ist, dass man festgestellt hat, ja, nicht alles, was die Telekommunikation ausmacht, ist eigentlich ein solches natürliches Monopol, das Netz schon, aber die Dienste, die auf dem Netz bereitgestellt werden, eben nicht. Und deswegen war es eigentlich die beste Idee, nur hat man es so nicht gemacht, dieses Netz an sich staatlich bereitzustellen und die Dienste auf dem Netz dann privat im Wettbewerb bereitzustellen. Das wäre jetzt genau etwas, was bei der Bahn möglich wäre und was aktuell diskutiert wird. Die Monopolkommission hat vorgeschlagen, die Bahn aufzuteilen in Schienennetz einerseits, und das sollte dann staatlich bereitgestellt werden, weil da investiert werden muss. Wir wissen, da müsste auch sehr viel ausgebaut werden. Und dann Wettbewerb in den Diensten, nämlich in der Nutzung der Schiene und den Dienstleistungen für die Menschen. Dann hätten wir an der Stelle Effizienz und gleichzeitig hätten wir die Investitionen, die wir brauchen, um dieses Schienennetz auszubauen.
Wir sehen das auch auf anderen Märkten. Der Strommarkt ist ja auch einer, wo wir es lange mit staatlichen Monopolanbietern zu tun hatten, Regionalmonopole, und dann erst in den späten 90er Jahren nach vielen Versuchen auf europäischer Ebene vor allem auch den Markt dann geöffnet haben, in den Wettbewerb mit entlassen haben, den Kunden die Möglichkeit gegeben haben, Strom sich von einem Anbieter der Wahl, dem günstigsten oder der nach bestimmten Kriterien produziert, von einem Anbieter der Wahl mitliefern zu lassen. Das Netz selber, in dem Fall anders als eben beschrieben, dann nicht von weiter staatlich bereitgestellt, sondern auch das von 4 in dem Fall großen privaten oder teilprivaten Netzbetreibern mit einer staatlichen Regulierung. Und das ist dann die große Herausforderung, die Frage, die jeweils in dem Einzelfall dann zu klären ist. Können diese Infrastrukturen so reguliert werden, dass wir auf der einen Seite die Innovationspotenziale und den Effizienzdruck, der einem privatwirtschaftlichen Unternehmen inhärent ist, zu nutzen und gleichzeitig verhindern, dass es Missbrauch dieser marktmächtigen Positionen gibt und dass das Wettbewerb behindert wird, dann auf der Infrastruktur. Also es ist keine einfache Antwort, na, wir verkaufen das einfach und dann ist das schon geklärt. Das war vielleicht bei den großen Privatisierungen so seit den 60er Jahren, ja, Volkswagen oder die Feber und dergleichen, was ja alles im staatlichen Besitz war. Das wäre vielleicht auch noch denkbar, wenn ich an den ein oder anderen ländlichen Bierbrauer denke, im staatlichen Besitz, wo sicherlich kein Marktproblem, kein Regulierungsproblem dann dahinter.
Na, da haben Sie dann andere Probleme, wenn Sie den privatisieren.
Auf jeden Fall. Da habe ich dann andere Probleme. Genau. Aber so, es ist nicht die einfache Privatisierung, es ist die Frage, wie schaffen wir Wettbewerb auf diesen Märkten? Und natürlich hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe. Es geht ja nicht darum, sozusagen den Staat zu privatisieren, sondern gerade wenn wir über Infrastrukturen sprechen, dann gibt es die staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die da ist. Und da drauf, und da komme ich doch nochmal zu dem Punkt eben, wo kommt die Innovation mit her? Natürlich brauchst du den Staat. Natürlich brauchst du zum Beispiel das Internet, was als Netzwerk zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen entstanden ist. Aber all das, was an Dynamik daraus entstanden ist, was daraus geworden ist, das verdanken wir privater Initiative und privaten Erfindertum. So, und insofern ergibt sich daraus eine Aufgabenteilung und nicht ein per se, das eine ist besser oder das andere ist besser.
Aber wenn wir uns die unterschiedlichen Bereiche, die privatisiert worden sind, mal anschauen, geht diese Rechnung dann tatsächlich auf? Also bei der Post, bei der Telekom, aber auch der Bahn. Ist es tatsächlich so, dass wir alle, dass wir davon profitieren, dass es jetzt eine private Dienstleistung ist?
Also ich muss in Sachen Bahnwesen dem widersprechen, was Frau Schnitzer gesagt hat. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass mit der Belebung des Wettbewerbs auf der Schiene eine Verbesserung der Bahndienstleistung erfolgen soll. Die Bahn steht zum einen schon in einem intensiven, sogenannten intermodalen Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, mit dem Flugzeug, mit dem Automobil. Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass die rivalisierenden oder konkurrierenden Bahnbetreibergesellschaften privater Natur defizitäre Streckenabschnitte von der Deutschen Bahn AG übernehmen würden, um darauf Schienenverkehr zu betreiben. Wenn eine Strecke unprofitabel ist, würde doch kein Privater dahin gehen und sagen, wir finanzieren das. Ich bin ganz im Gegenteil der Auffassung, dass wir gerade auch, um die ökologische Wende einzuleiten, dass wir da eine Schieneninfrastruktur schaffen müssen, die es aufnehmen kann mit der Straßeninfrastruktur. Und ich bin dafür, dass wir die Infrastruktur der Schiene sehr viel stärker bestellen und ausbauten. Wir haben die Hälfte der industriellen Geistanschlüsse in den letzten 15 Jahren gekappt. Also den schienengebundenen Güterverkehr werden wir so schnell nicht mehr reaktivieren können. Und gleichzeitig muss der Staat darauf achten, dass die Deutsche Bahn AG nicht länger den Schienenverkehr zwischen Delmenhorst, Dienstlaken und Düren schleifen lässt und stattdessen Logistikdienstleistungen zwischen Dallas, Delhi und Den Haag aufwartet. Das aber ist einfach verkehrt.
Genau, aber die Frage ist, würde vielleicht der Druck privater Konkurrenz daran was ändern oder nicht?
Ja, wie soll die Konkurrenz denn da belebt werden? Das geht ja nur über eine Senkung der Lohnkosten oder über eine Anhebung der Tarife. Und beides ist, wenn man den Verkehrsmarkt in den Blick nimmt, insgesamt mit einem Verlagern von Verkehrsströmen von der Straße auf die Schiene auf keinen Fall zielführend.
Ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden, was angeboten wird von der Bahn. Und da haben wir einerseits Angebote auf Strecken, die sehr attraktiv sind, die viel genutzt werden. Und dann haben wir fehlende Angebote auf Strecken, die wenig genutzt werden und wo es tatsächlich ein Subventionsgeschäft ist. Und aktuell ist es so, dass quersubventioniert wird. Das heißt, die Preise auf den vielbefahrenen Strecken sind sehr hoch, viel zu hoch, eben nicht konkurrenzfähig zum Kurzstreckenflug. Warum? Weil man auf die Weise quersubventioniert die Angebote in den entlegenen Strecken, wo nicht so viel gefahren wird. Was man hier machen müsste, ist das aufzuteilen. Zu sagen, gut, wir wollen in der Fläche ein Angebot haben, das rechnet sich nicht, das unterstützen wir als Staat, weil wir denken, es ist wichtig für die Gleichheit der Lebensverhältnisse, weil uns das aus Klimaschutzgründen wichtig ist. Aber auf den Strecken, wo es profitabel sein kann, da wäre jetzt Wettbewerb tatsächlich sinnvoll. Und die Bahn hat sich lange dagegen gewehrt. Sie hat sich ja lange gegen die Fernbusse gewehrt. Und jetzt, wo es die Fernbusse gibt, sieht man auf einmal, wie günstig man fahren kann. Und auf einmal bewegt sich auch die Bahn und reagiert mit ihren Preisen, reagiert auch mit ihrem Service. Aktuell, muss man offen sagen, ist sie nicht konkurrenzfähig, auch von ihrem Service her. Sie ist nicht pünktlich, sie hat jede Menge technische Probleme, Ausfälle. Da wundert man sich nicht, dass die Menschen das nicht nutzen. Und da fehlt es eben an Wettbewerb, der dafür sorgt, dass hier tatsächlich besser investiert wird und die Dienstleistungen auch interessanter und attraktiver für die Kundinnen und Kunden sind.
Aber ist dieser katastrophale Zustand, den Sie da gerade beschreiben, eine Folge von fehlender Konkurrenz oder ist es eben doch auch eine Folge von Privatisierung, dass man eben auch als Deutsche Bahn versucht hat, an vielen Ecken und Enden zu sparen, um sich für einen Börsengang, der ja schon lange immer wieder diskutiert wurde, auch so, ich sag mal, aufzuhübschen?
Nein, die Frage ist wirklich, wie konkret gerechnet wird, ob man, wie gesagt, diese Unterscheidung vornimmt. Angebot in der Fläche, wo es sich nicht rechnet, Angebot da, wo es Konkurrenz geben könnte. Und in dem Moment, wo man nicht die Konkurrenz sieht, fehlt es eben auch an der notwendigen Kundenorientierung. Und das Angebot attraktiv zu machen. Gleichzeitig fehlt es natürlich an der Investition in die Infrastruktur, Ausbau von Strecken. Und das ist natürlich genau der Bereich, der jetzt wiederum durch den Staat bereitgestellt werden sollte, was durch eine Aufteilung dieser Bahn in zwei verschiedene Gesellschaften möglich wäre.
Das sind ja die Pläne, die man zumindest jetzt aus den Koalitionsverhandlungen hört. FDP und Grüne planen, die Deutsche Bahn irgendwie aufzuspalten. Wie das dann konkret aussieht, darüber gibt es noch keine Details, wird im Moment auch noch drüber gesprochen. Aber so ganz insgesamt, was wir aus diesen politischen Verhandlungen im Moment hören, in welche Richtung geht es? Mehr Staat, weniger Staat oder ist es so eine gemischte Bilanz?
Man weiß ja noch nicht allzu viel, aber meine Vermutung geht dahin, dass man auch im Zuge der Corona-Pandemie geleerten Staatssäcke zu weitreichenden Privatisierungsmaßnahmen wird kommen müssen, wollen, besser gesagt, das treffende Modalverb, und dass man so grundgesetzliche Festschreibungen oder verfassungsrechtliche Festschreibungen wie zum Beispiel Artikel 87e Absatz 4 des Grundgesetzes, wo die flächendeckende Versorgung mit Schienenverkehrsleistungen festgeschrieben ist, dann über Bord wirft und stattdessen sagt, wir haben zwar ein vielleicht defizitäres Bahnwesen, aber ob wir die Investitionen tatsächlich tätigen wollen, das werden wir mal schauen. Also ich glaube eher, dass dieser Steuersenkungswettlauf weiter betrieben werden wird. Es soll ja keine Steuererhöhung geben und gleichzeitig trotzdem Mehrausgaben im Bereich der Infrastruktur, was mich ja verhalten optimistisch stimmt. Das hätte ich so in der Form ehrlich gesagt nicht erwartet. Und gleichzeitig muss man sehen, dass die klammen Kassen der Kommunen etwa überhaupt keine Spielräume mehr zulassen, um in den ÖPNV zu investieren, um in den sozialen Wohnungsbau zu investieren, wenn man nicht so glücklich ist wie die Landeshauptstadt Mainz, die mal eben mit einem Geldregen von BioNTech überrascht wird bei den Gewerbesteuereinnahmen. Mhm. Muss man sagen, dass die meisten Kommunen mit klammen Kassen hantieren und deswegen keine Spielräume haben. Und da gibt es auch noch keine Lösungsansätze, die ich zur Kenntnis nehmen können, wie das vom Bund aufgefangen werden soll, dass die Kommunen seit vielen Jahren notleidend sind.
Ja, es gibt aber auch Kommunen, die sind da besser aufgestellt, wenn ich mir an Dresden oder Düsseldorf angucke, die gerade weil sie ihre Riesenanzahl von Wohnungen, die sie im Portfolio hatten, irgendwann verkauft haben, dann in einer ganz anderen Handlungsposition mit sind. Und zwar ohne, dass das dazu geführt hätte, dass es weniger Wohnungen gäbe, weil die sind noch da, die sind ja bei jemand anders. Ja? Berlin plant gerade das Gegenteil, da ist dann von Enteignung die Rede, was auf gut Deutsch nur heißt, dass für einen Multimilliardenbetrag Wohnungen gekauft werden sollen und dann nicht mehr in privater Hand sind, sondern in öffentlicher Hand. Dadurch entsteht keine einzige Wohnung mehr. Also da geht es dann gar nicht darum, also bei der Frage, ist denn das der Staat, dem das gehört oder nicht, sondern ist die Frage, gibt es denn genug und was bedeutet das für die Preise? Ich glaube, aber weil Sie nochmal die Koalitionsverhandlungen eben angesprochen haben, man hört da ja in der Tat nichts. Wir werden nicht eine Privatisierungswelle haben, wie wir das in den 80er, 90er Jahren hatten. Weil die Dinge, die offenkundig sind, die einfach sozusagen sind, wo ich inzwischen das, was vielleicht in den 50er, 60er noch nicht privat organisierbar war, jetzt privat im Wettbewerb organisieren kann, das ist privatisiert worden. Da gibt es immer noch erhebliche Finanzbeteiligungen, die der Bund hat. Große Anteile von der Telekom und der Post, die liegen bei der KfW. Das, glaube ich, in der Tat ist ein Potenzial, wo man als Bund auch Geld einnehmen kann, was an anderer Stelle, Infrastrukturen sind genannt worden, der Dekarbonisierungsunterstützung, es sind riesige Volumina an Geld, die benötigt werden und da sehr viel besser eingesetzt sind als sozusagen im Aktiendepot, was der Bund dann selber hat und hegt und pflegt.
Das heißt also, die Beteiligung bei der Telekom, wenn Sie was zu sagen hätten, dann würden die jetzt verkauft werden, würde der Bund die verkaufen?
Wenn der Bund Geld braucht oder wenn der Bund Geld anlegen will, volkswirtschaftlich, dann tut er das besser in Infrastruktur, in Unterstützung des Umbaus der Industrie, sodass die auch in 20 Jahren hier klimaneutral oder weitgehend klimaneutral wettbewerbsfähig produzieren kann, als dass er an einem bestehenden Unternehmen Aktien hält und einmal im Jahr guckt, gab es da irgendwelche Dividende.
Was mir fehlt, ist eine staatliche Investitionspolitik, die einfach uns in einem hoffnungslos ins Hintertreffen geratenen Land der Digitalisierungsverlierer in die Vorderhand bringt und die Voraussetzungen schafft. Was ich sehr viel skeptischer sehe, und da muss ich Herrn Baas widersprechen, ist der soziale Wohnungsbau. Also Dresden hat sich ja im Jahre 2006 als Florenz an der Elbe vom gesamten kommunalen Wohnungsbestand getrennt und 48.000 Wohnungen an den US-amerikanischen Investor Fortress verkauft, war damit bundesweit Vorreiter und hat sich auf einen Schlag Schulden freigestellt. Und auch das Kölner Nachbardorf Düsseldorf, unsere gekrönte Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen, hat sich von RWE-Anteilen getrennt und ist damit relativ schuldenfrei geworden. Das ist natürlich erstmal auf dem Papier gut, Fakt ist aber auch, dass damit keine einzige Wohnung mehr geschaffen wurde.
Ich würde noch mal gern beim Thema Wohnungsbau bleiben. Herr Barth, Sie sagten gerade, das ist eine gute Möglichkeit für Kommunen gewesen, eben sich schuldenfrei zu stellen. Herr Engartner sagt, naja, die Rechnung zahlen jetzt aber alle die, die eine Wohnung suchen oder ein Haus kaufen wollen. Eine Folge dieser Privatisierung, es gibt ja gerade da in Berlin, gab, Sie haben es angesprochen, auch diesen Volksentscheid, dass große Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen und die Vonovia vergesellschaftet werden. Wäre das aus Ihrer Sicht die Katastrophe oder ist es ein Schritt, den man vielleicht doch in einzelnen Bereichen zumindest mal denken muss, weil die Wohnungsnot lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren?
Nein, aber die kriege ich doch nicht dadurch gelöst, dass ich den Besitzer wechsle, sondern nur dadurch, dass mehr gebaut wird. Und genau das passiert natürlich nicht, wenn ich ein privates Unternehmen dann verstaatliche. Wenn man sich mal anguckt, wie verhalten sich Wohnungsanbieter? Es gibt ja drei Gruppen. Es gibt die privaten Kleinvermieter, es gibt die großen Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungskonzerne und es gibt die öffentlichen Anbieter. Und wenn man sich die Mietentwicklungen über die Zeit anguckt, dann ist im Durchschnitt, da gibt es natürlich immer Ausreißer in jede Richtung, auch schlechte Beispiele, aber im Durchschnitt verhalten sich die öffentlichen Anbieter genauso wie die großen privaten Anbieter. Wer weniger Mietsteigerungen verzeichnet, sind die kleinen Privatanbieter. Die wollen eine sichere Anlage haben, die wollen keinen Ärger mit ihren Mietern haben und da läuft das sozusagen. Also für den Mieter ist erstmal im Durchschnitt nichts dadurch gewonnen, ob da jetzt hinter dem Unternehmen, bei dem man seine Miete zahlt, der Staat steht oder nicht. So, die andere Frage ist sozialer Wohnungsbau. Also wie schaffen wir mehr Wohnraum und wie kriegen wir diejenigen, die da in Nöte sind, wie können wir die unterstützen? Der soziale Wohnungsbau ist ja jetzt wieder populärer geworden, wird vielfach gefordert, ist eins der am wenigsten treffsichersten Instrumente der Sozialpolitik. Ich kann am Anfang zwar auswählen und sagen, gut, Person oder Familie, die ausgewählt wird, ist bedürftig, soll dann in so eine unterstützte Wohnung mit hinein, aber die bleibt dann da ja nun lange drin. Und wir haben nach einiger Zeit große, das zeigen alle Erfahrungen, große Anzahl von Menschen, die überhaupt nicht mehr in den Unterstützungswerten oder in den Einkommensklassen sind, die sie eine Unterstützung brauchen, die dann aber trotzdem in den Sozialwohnungen weiter mit sind. Also ob das sozialpolitisch das richtige Instrument ist, ist nochmal die Frage. Gegen hohe Mieten hilft am Ende nur mehr Bauen. So, und das ist dann auch egal, ob das ein privater oder ein öffentlicher tut.
Oder Mietpreisdeckel.
Vielleicht kann ich an der Stelle sagen, wie kommen wir denn jetzt zu mehr Bauen? Das ist ja die springende Frage. Und an der Stelle muss man sich überlegen, was hält denn das Bauen bisher zurück? Das ist das Angebot an Flächen, das sind Vorschriften, wie gebaut werden darf. Und denken wir einmal an das Angebot an Flächen. Wie viele Flächen werden ausgewiesen? Da gibt es einfach große Widerstände. Gemeinden wollen nicht mehr Flächen ausweisen. Die Anwohner wollen möglicherweise nicht, dass ihre schöne Aussicht verbaut wird. In den Städten gibt es Widerstand dagegen, dass mehr verdichtet wird, dass höher gebaut wird. Also an der Stelle muss man schon ganz ehrlich sein, wenn wir mehr Wohnungen wollen, brauchen wir mehr Fläche, brauchen wir Verdichtung, brauchen wir höhere Gebäude. Nur mit mehr Angebot können wir der höheren Nachfrage, die wir haben, auch gerecht werden und können wir verhindern, dass die Preise weiter steigen.
Also die Frage, die da dahinter steht, ist ja auch die Frage nach der Aufgabenverteilung. Also welche Aufgaben sollten, müssten denn staatlich sein und welche können wir privatisieren? Und diese stellt sich ja beim Thema Wohnen nochmal, finde ich, in einer ganz besonderen Weise, weil ist es eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jede von uns ein Dach über den Kopf hat? Und dann im zweiten Schritt ist die Frage, wenn wir das bejahen, wie kann dann der Staat dieser Verantwortung, dieser Aufgabe gerecht werden?
Ja, also auch wenn man nicht Engels Schrift aus dem Jahre 1873 zur Wohnungsfrage zur Hand nimmt, wird man zu der Erkenntnis kommen, dass ein Dach über dem Kopf in unseren Breitengraden durchaus wünschenswert und erstrebenswert ist und in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland auch den ärmeren Bevölkerungsgruppen gewährt werden muss. Mhm. Das ist für mich eine Frage der Menschenrechte oder der Menschenwürde vielmehr. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und da kann man ja sagen, dass das Credo des schlanken Staates in der Vergangenheit mit einer weitreichenden Vermarktlichung auch des Wohnungswesens nicht zum Erfolg geführt hat. Wir haben einfach für bestimmte Bevölkerungsgruppen keinen ausreichenden Wohnraum. Und da müsste man schon mit einem Mietpreisdeckel zum Beispiel überlegen, ob man da etwas bewerkstelligen kann, wie auch immer das dann rechtlich ausgestaltet wird. Da haben wir ja gerade gehört, dass das Bundesverfassungsgericht da den Berlinern klare Vorgaben gemacht hat. Wir haben aber gleichzeitig beim Berliner Volksentscheid gesehen, dass eine überwältigende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner eine solche Vergesellschaftung begrüßt. Ich bin da jetzt nicht für, ehrlich gesagt, aber ich bin schon dafür, dass man irgendwie stärker reguliert, weil offenkundig mit Genossenschaftsprinzipien zum Beispiel könnte man arbeiten. In Wien haben wir 60% kommunalen Wohnungsbestand, einen durchaus reglementierten Wohnungsmarkt, der aber auch funktioniert. Nicht ohne Grund wird Wien regelmäßig zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gekürt. Also ich glaube, dass die Vermarktlichung des Wohnungswesens durchaus Probleme uns bereitet und man mit mehr Bauen in den letzten 10, 15 Jahren ja nicht gerade zum Erfolg gekommen ist. Offensichtlich ist es nicht so passiert. Und das Ausweisen neuer Flächen, da hat Gebi Frau Schnitzer natürlich ausdrücklich recht, in der Tat ist die Langwierigkeit von Baugenehmigungsverfahren und dem Ausweisen von Grundstücksflächen ein katastrophaler, unhaltbarer Zustand. Da bin ich fast auf FDP-Kurs und würde sagen, Baugenehmigungen dürfen nicht länger dauern als das Bauen selbst.
Das Problem ist doch, dass wir schnell wachsende Städte haben. Gleichzeitig ist der Wunsch nach größerer Fläche und so weiter, mehr Ein-Personen-Haushalte kommt nochmal hinzu. Also dass die Nachfrage nach mehr Wohnraum in den Ballungsgegenden ist einfach deutlich nach oben gegangen. Das führt dann zu höheren Preisen, wenn ich die Deckel, und wir leben ja auch unabhängig vom Mietpreisdeckel schon in einem, nicht in einem Wohnungsmarkt, wo sich jeder auf alles einigen kann, sondern wo es ja auch so schon Regulierung über mögliche Möglichkeiten der Preiserhöhung und so weiter mit gibt. Also es ist ja kein unregulierter Markt. Ja, natürlich brauchen wir Wohnraum für jeden. Die Frage ist, wenn wir auch noch sagen, wir wollen Wohnraum für jeden da, wo es gerade besonders beliebt ist, bauen aber nicht oder schaffen aber nicht mehr Wohnraum, dann haben wir natürlich ein Problem. Wir haben deutschlandweit, haben wir mehr als genug Wohnraum. Wir haben Regionen, wo Wohnraum leer steht. Ja, aber das Problem sind ja die Ballungsräume. Und das kriegen wir nur dann gelöst, wenn entweder das Umland besser wird, ne? Also wenn im Umland die Infrastruktur besser wird,
das wäre aber dann wieder eine staatliche Aufgabe.
Ist. Klar, das ist, Stadtentwicklung ist eine staatliche Aufgabe. Aber dann sozusagen die Wohnungen selber zu bauen, zu mieten und zu vermieten, das muss nicht eine staatliche Aufgabe sein.
Vielleicht an der Stelle, weil Sie das gerade angesprochen haben, Umland. Also da hat uns auch jetzt die Pandemie gezeigt, was vielleicht auch ein Weg sein kann, wie man diese Knappheit in den Ballungszentren auffangen kann, indem die Menschen tatsächlich etwas weiter rausziehen und jetzt dann auch die Chance von Homeoffice nutzen. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass man gar nicht mehr direkt im Zentrum wohnen muss, dass man weiter draußen wohnen kann, wo es dann hoffentlich wiederum Baumöglichkeiten gibt. Aber dafür, das hatte Herr Barth eben schon angedeutet, dafür braucht es die Infrastruktur. Es braucht tatsächlich jetzt den Ausbau des Netzes, sodass man, egal wo man ist, an welcher Milchkanne, dass man tatsächlich über das Internet seine Arbeit machen kann.
Sie haben gerade das Stichwort Corona schon genannt und wir kommen an diesem Stichwort natürlich auch in unserer Diskussion heute nicht vorbei. Wir sind mittendrin in der vierten Welle und ich glaube, was man schon sagen kann, in dieser ganzen Pandemiezeit war der Staat immer in einem besonderen Fokus auch. Also er sollte musste ganz viele Dinge richten, in die Wege leiten und es gibt schon auch eine ganze Latte an Sachen, wo man, glaube ich, sagen muss, die sind nicht ganz so gut gelaufen. Also wir fangen an mit den Masken, mit dem Testen, mit dem Impfen, mit den Luftfiltern. Es gibt doch viele Kritiker, Kritikerinnen, die sagen, dass in vielen Bereichen haben wir mit Staatsversagen zu tun. Also ist diese Corona-Pandemie der Beweis dafür, dass der Staat zumindest in Teilen einfach kein guter Unternehmer, keine gute Unternehmerin ist, weil einfach vieles nicht gut gelaufen ist?
Ich glaube, so pauschal kann man das wirklich nicht sagen, denn das ist nun eine Aufgabe gewesen, die man nicht jeden Tag hat. Und dann muss man natürlich erstmal schauen, wie man mit dieser Aufgabe zurechtkommt. Was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass wir an einigen Punkten tatsächlich gar nicht gut aufgestellt waren, nämlich Digitalisierung. Wir haben das gesehen, die Gesundheitsämter haben ihre Berichte gefaxt. Es ist keine Chance gewesen, die Daten so aufzubereiten, dass man jetzt zum Beispiel auch wüsste, wer ist schon zweimal geimpft, wen müssen wir anschreiben für die dritte Impfung. Da gab es viele Probleme. Digitalisierung also ein ganz großes Thema. Das war in den Unternehmen aber auch nicht viel besser, muss man sagen. Nur haben die an der Stelle ein bisschen schneller reagiert und dann auch ganz gut nachgerüstet. In anderen Bereichen haben die staatlichen Behörden schon sehr gut und sehr schnell agiert. Man hat das Kurzarbeitergeld ausgeweitet, man hat Unternehmenshilfen gegeben. In anderen Bereichen, wie gesagt, hat man zum Teil Probleme gesehen, gerade wegen der mangelnden Digitalisierung. Das hat man vor allem im Bildungsbereich gesehen. Auch da die Umstellung auf Schulausbildung ohne Präsenz hat sehr schlecht funktioniert. Und an der Stelle war vielleicht das größte Problem, dass man nicht weit genug im Voraus erkannt hat, naja, diese Pandemie wird uns eine ganze Weile noch begleiten. Man ist sehr auf Sicht gefahren, immer noch in der Hoffnung, nach 4 Wochen machen wir zu, dann kommt schon alles wieder ins richtige Lot zurück. Aber an der Stelle, muss man auch wieder sagen, haben auch die Unternehmen das nicht immer so im Blick gehabt. Wenn wir aktuell sehen, es fehlt an Chips, Mikrochips, um Autos zu bauen, Ja, die Automobilbauer haben im letzten Jahr ihre Mikrochips abbestellt, weil sie dachten, na, so schnell bauen wir gar nicht mehr so viele Autos. Auch die haben Fehler gemacht. Man guckt also immer auf das, was der Staat alles nicht gut macht. Aber ja, auch die Unternehmen sind da gar nicht immer so gut aufgestellt.
Der Staat war, wenn ich das ergänzen darf, nach meinem Eindruck da gut, wo er auf Bestehendes zurückgreifen konnte. Also Kurzarbeitergeld ist genannt worden. Das hat hervorragend funktioniert. Da waren die Strukturen auch mit da. Schwierig war es da, wo schnelle Innovation unter Unsicherheit gefordert war. Also wo man nicht wusste, ist das eigentlich nach 8 Wochen noch eine richtige Entscheidung oder wird die hinterher kritisiert, weil sie falsch war? Und das ist, das fällt Unternehmen dann.
Zum Beispiel, können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Naja, also die Frage, kaufen wir jetzt Masken in welcher Zahl und zu welchem Geld? Und hinterher wird kritisiert, dass sie zu teuer gekauft wurden. Also das hat zum Beispiel nicht funktioniert. Was nicht gut funktioniert hat, war die Auszahlung von Hilfsgeldern, wo neue Strukturen geschaffen wurden. Statt dass man sich aufs Finanzamt bezogen hätte oder das in Anspruch genommen hätte, wo die Daten vorliegen, hat man eine neue Struktur aufgebaut, um im letzten Winter die Novemberhilfen, Dezemberhilfen und so weiter mit auszuzahlen. So, da hat man auch neu mit anfangen können. In den Schulen war das alles langwierig und nicht so, dass man als öffentliche Hand da ein klares Angebot gemacht hatte. Wir haben das ähnlich ja auch gehabt in der Flüchtlingskrise 2015, wo wir auch in einer Unsicherheitssituation waren und plötzlich neu reagieren mussten. Und wir haben, glaube ich, das sehen wir daraus, wir haben teilweise ein Problem, in unsicheren Situationen dann auch schnell zu handeln und umzusetzen. Wir haben eher ein Umsetzungsdefizit als ein konzeptionelles. Ja, konzeptionell, da stimme ich absolut zu, das war eine Situation, die kannte keiner. Und da muss man dann einfach auch probieren. Und das können Unternehmen oftmals besser, als das in Verwaltungsstrukturen abbildbar ist.
Ja, wir sind uns, glaube ich, alle einig in der Runde, dass wir es bei der Corona-Pandemie mit einer historischen Herausforderung zu tun haben. Ich würde aber Kritik üben an dem Begriff des Staatsversagens. Ich würde eher ein Politik- und Regierungsversagen sehen. Einmal aufgrund des föderalen Flickenteppichs mit unterschiedlichen Landesbestimmungen, mit Vorgaben, die selbst also bei geneigten Zeitungsleserinnen und Zeitungslesern am Abend nicht mehr ausbuchstabiert werden konnten. Also wir saßen bei uns im Garten und konnten nicht alle Corona-Regelungen, die in der Dom- und Weltstadt Köln zusammengetragen wurden, lückenlos aufsagen.
Runterbeten.
So, das heißt aber mit anderen Worten, da gibt es auf jeden Fall, hat man aus den Vorerfahrungen, die SARS-geplagten Länder wie Taiwan etwa gesammelt haben, überhaupt nicht gelernt. Und dann jetzt aber zu sagen, ähnlich wie bei der Staatsschuldenkrise, die man auch so gedeutet hat, nachdem die Staaten mit milliardenschweren Rettungspaketen unter anderem die Banken rausgeschlagen haben, zu sagen, der Staat hat Schulden aufgehäuft, wo man jetzt auch gesehen hat, dass der Interventionsstaat durchaus eine Berechtigung hat bei der Lufthansa, bei der TUI und bei anderen, das finde ich einfach nicht fair.
Christian Lindner hat ja sogar gesagt, ich glaube, es war früher 2020, jetzt ist die Stunde des Staates. Ja. Also, dass in Corona eben nochmal eine größere Aufmerksamkeit auf den Staat und auch auf die Bedeutung von staatlichem Handeln gelenkt wurde. Was wir jetzt gerade an Problemen durch Corona in Deutschland erleben, ist es denn teilweise auch eine Folge, dass der Staat diese Aufgaben eben lange delegiert, abgegeben oder auch privatisiert hat, also gerade im Gesundheitsbereich. Wir haben zu wenig Personal, wir haben teilweise zu wenig Betten, die Infrastruktur im Gesundheitswesen ist nicht gut genug. Jetzt ist ja gerade der Gesundheitsbereich einer, in dem die Privatisierung schon lange Jahre vorangetrieben wird. Müssen wir da gerade die Folgen ausbaden?
Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben im Gesundheitssystem aktuell ein Problem nicht von zu wenig Betten, wir haben zu wenig Personal. Und da ist die Frage, woran liegt das? Warum haben wir nicht mehr, die wir beschäftigen? Ja, an der Stelle kann man dann darüber sprechen, wie sind die Konditionen.
Aber sind die Konditionen, wenn ich da mal kurz dazwischen gehen darf, sind die Konditionen nicht eben auch oft vom Markt diktiert?
Und wir sehen ja in anderen Ländern, da wird das ganz staatlich organisiert und die sind deswegen nicht besser aufgestellt. Denkt man an den National Health Service in Großbritannien, die sparen. Und haben sehr viel weniger Betten zur Verfügung, um die Menschen zu versorgen. Vielleicht ein Punkt an der Stelle. Es wird viel darüber gesprochen, dass wir zu ineffizient handeln im Gesundheitswesen. Und das ist tatsächlich dem geschuldet, dass wir bisher zu viele, zu kleine Krankenhäuser haben, zu wenig Krankenhäuser zusammenlegen, um dann tatsächlich bessere Versorgung leisten zu können, indem man größere Fallzahlen von bestimmten Erkrankungen hat. Das ist nicht sinnvoll, viele kleine Krankenhäuser zu haben, die dann 3-mal im Jahr einen Herzinfarkt behandeln müssen oder einen Schlaganfall oder eine bestimmte Krebsoperation vornehmen müssen. Da ist es tatsächlich medizinisch gesehen deutlich besser. Man legt diese Einheiten zusammen, hat dementsprechend größere Fallzahlen, größere Erfahrung. Man muss die Krankenhäuser stärker zusammenlegen. Bestimmte Krankenhäuser sind spezialisiert auf eine Krankheit, andere auf eine andere Krankheit und nicht zu viel in der Fläche mit kleinen Krankenhäusern agiert, die da nicht einfach die Qualität, die Gesundheitsqualität, die medizinische Qualität anbieten können.
Effizienz?
Ich will der gesundheitsökonomischen Argumentation nicht widersprechen, aber eine gesundheitspolitische Argumentation zur Seite stellen. Gesundheit lässt sich bekanntlich weder in Geld noch in Gold aufwiegen, wie der Volksmund sagt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, dass wir in einem reichen Land wie der Bundesrepublik nicht in der Lage sind, alle Menschen bestmöglich zu versorgen. Mhm. Und natürlich ist das, was Sie gerade mit Konditionen umschrieben haben, im Pflegesektor und auch im Gesundheitssektor, ein Ausbund von verfehlter Lohnpolitik. Und natürlich ist das ein Ergebnis der rigiden Sparpolitik, dass wir gerade zu wenig Intensivbetten haben oder anfänglich zu wenig Beatmungsgeräte hatten.
Und ist es auch eine Folge der Privatisierung? Also diese Sparpolitik, ist die eine Folge der zunehmenden Privatisierung?
Ja, oder mit der Umstellung auf das Fallpauschalensystem, dem Diagnosis Related Group System, hat man natürlich systematisch dafür gesorgt, dass bestimmte Behandlungen sich für die Kliniken nicht mehr rentieren. Also Sylt etwa hat ja die Kinderklinik, die Geburtenklinik geschlossen, sodass es jetzt künftig keine Sylterinnen und Sylter mehr gibt. Geburtskliniken rechnen sich nach allen Maßstäben, die man betriebswirtschaftlich ansetzen kann, nicht mehr. Aber so können wir doch im Gesundheitswesen in einem reichen Land, was wohlhabend ist, nicht argumentieren. Wir müssen auch die Gesundheitssektoren fördern, die uns etwas wert sind. Wir könnten uns in einem reichen Land wie der Bundesrepublik, um es nochmal wieder zu wiederholen, es durchaus leisten, dass alle die bestmögliche medizinische Versorgung erfahren.
Zudem sind wir in privaten Krankenhäusern oder bei privaten Ärzten nicht schlechter behandelt als in öffentlichen Krankenhäusern. Ich sage jetzt mal persönlich, unterm Strich habe ich wenige Länder vor Augen, wo ich lieber ernsthaft krank werden würde als hier. Also ganz so schlecht sollten wir unser Gesundheitssystem dann auch nicht machen.
Trotzdem hat Corona die Diskussion über die Rolle des Staates schon nochmal angestoßen und auch in eine neue Richtung an der einen oder anderen Stelle gelenkt. Haben Sie denn den Eindruck, dass das bei Politik und auch bei der Verwaltung schon angekommen ist? Also gibt es Ideen, dass eben der Staat wieder zu einer Wirtschaftsmacht wird? Und wenn ja, in welchen Bereichen könnten Sie sich das vorstellen?
Ich glaube nicht, dass der Staat zu einer Wirtschaftsmacht werden sollte und dass er...
Will er oder will er nicht? Was denken? Also das war ja die Frage, die wir erstmal vorab schalten müssen. Gibt es da Bestrebungen? Sehen Sie die?
Ja, das wollte ich gerade so ein bisschen differenzieren. Also es gab die Teilübernahmen oder Beteiligungen, die wir jetzt hatten, als Rettungsmaßnahmen, die dann notwendig waren, die dann aber auch wieder zurückgefahren werden. Und ich hoffe, dass das in den meisten Fällen schneller geht als bei der Commerzbank, die in der Wirtschafts- und Finanzkrise dann teilverstaatlicht wurde. Und weil man sagt, wir wollen als Staat aber keinen Verlust daraus machen, sehen wir jetzt schon über mehr als ein Jahrzehnt und mit offenem Ende da eine große staatliche Beteiligung mit. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung. Es gibt durchaus Bestrebungen, auch gerade auf europäischer Ebene, in Frankreich, in anderen Ländern, sehr viel nochmal stärker Industriepolitik in dem Sinne zu betreiben, dass Dinge, die bisher importiert wurden, dann hier vor Ort produziert werden sollen, was aber auch riesige Probleme, auch ein anderes Thema, aber riesige Probleme mit sich führt. Aber da gibt es schon an der einen oder anderen Stelle den Wunsch nach stärkerer wirtschaftlicher Tätigkeit. Ich bin da sehr skeptisch. Und wo wir es auch sehen, ist bei der Frage Risikovorsorge für Katastrophenfälle. Also gibt es die Notwendigkeit, stärkere Vorräte anzulegen an medizinischer Querschnittstechnik, Masken oder dergleichen, um für die nächste Pandemie dann gerüstet zu sein oder das nächste Großereignis gerüstet zu sein. Aber wir haben sicherlich nicht mehr den Privatisierungstrend der 80er, 90er Jahre, ja, wo ja auch, also in den 90er Jahre ist mit der Treuhandanstalt und der Privatisierung der maroden DDR-Wirtschaft eh nochmal ein anderes Kapitel, aber weil das nicht mehr das Thema ist, weil die großen Potenziale da gehoben werden sind. Insofern ist es natürlich dann weniger sozusagen eine Liberalisierungsperspektive als damals, aber eine Rückkehr zu alten Strukturen mit deutlich stärkerem staatswirtschaftlichen Anteil sehe ich jetzt auch nicht massiv befördert durch die Corona-Krise.
Herr Engartner, hoffen Sie trotzdem, jetzt getrieben durch Corona, auf eine Renaissance des Staates?
Also, um wiederum auf die FDP-Position, die Sie vorhin von Herrn Lindner präsentiert haben, Frau Hensoldt, zurückzugreifen. Es ist die Stunde des Staates gekommen. Wir müssen sehen, dass die Gemeinwohlorientierung an die Stelle der Gewinnorientierung jedenfalls in den Bereichen tritt, in denen wir die öffentliche Daseinsvorsorge vorhalten wollen. Das gilt in der Bildung, das gilt im Gesundheitswesen, im Postwesen. Auch bei der Telekommunikation sehe ich den Staat in der Pflicht, endlich ein funktionierendes Glasfaserkabelnetz auszubauen. Es kann überhaupt nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert in einem entwickelten Industrieland immer noch mit Ausfällen und technischen Störungen zu kämpfen haben, wenn wir Online-Konferenzen abhalten. Und wir müssen aber auch investieren im Bereich des Wohnungsmarktes, im Bereich der Bildung. Wenn man über eine Neujustierung der Steuer- und Abgabenarchitektur nachdenkt, Stichwort Erhöhung der Erbschaftssteuer, nicht unbedingt eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, aber eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Da könnte man durchaus gewaltige Potenziale heben, um den Staat wieder so handlungsfähig zu machen, dass er die systematischen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre ausgleicht.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Sündenfall Telekom. Wie sinnvoll sind Privatisierungen von Staatseigentum? Es diskutierten Professorin Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und mein Name ist Geli Hensoldt.